Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo.
Wer wird Germany's Next Topmodel 2021?
Sag's uns, Heidi.
Alex!
Ja, was tatsächlich bemerkenswert ist, weil sie die Show als erste Transfrau gewonnen hat. Sprechen wir gleich drüber. Kreisch frei, versprochen. Außerdem gehörte eine Geflüchtete zu den Kandidatinnen und für gewöhnlichere Körperformen als die oft in dieser Show bekannten, da war auch mal Platz. Diversity Dream statt Mädchenmobbing. Ist das der New Way Germany's Next Topmodel Goes? Spreche ich drüber mit Journalistin Lara Keilbart. Die arbeitet mit Themenschwerpunkt queere Nerdkultur. Hallo.
Hallo.
Was hat denn queere Nerdkultur mit Germany's Next Topmodel zu tun?
Also zweierlei. Zum einen ist natürlich auch Germany's Next Topmodel eine Art von Nerdkultur, weil das ja schon ein sehr spezielles Format ist, was sich mit einem sehr speziellen Thema auseinandersetzt. Und das ist natürlich nicht jedermanns und jeder Frau Sache. Deswegen ist das schon mal sehr nerdig. Und queer kommt, ist in dem Fall eine Verkürzung von queer feministisch. Und von feministischen, queer feministischen Standpunkt aus kann man sich natürlich sehr viel daran abarbeiten, weil die bisherigen 15 Staffeln waren ja alles andere als queer feministisch in dem Sinne.
Dann gehen wir mal in die Abarbeitung. Stichwort Diversity. Ja, ist ja immer was ganz Tolles, auch für viele Unternehmen, wo dann so einer oder eine auf Teilzeit dafür zuständig ist, am besten noch mit Gleichstellung und Vereinbarkeitsthemen kombiniert. Also damit meine ich, Diversity als Feigenblatt ist was Tolles. Wie ist es denn hier? Ist es für die 16. Staffel Germany's Next Topmodel wirklich wichtig gewesen oder ist es nur wichtig gewesen, das als Feigenblatt zu nehmen?
Also meiner Meinung nach ist es tatsächlich nur eine Art Vorwand, ein Feigenblatt gewesen, denn wir haben ja gerade schon gesagt, es ist jetzt die 16. Staffel und vorher in den 15 Staffeln hat es überhaupt keine Rolle gespielt, in dem Sinne zumindest nicht, haben sie es auch nicht so prominent irgendwie dargestellt, als würden das für sie irgendwie eine Rolle spielen. Und so wirkt es natürlich jetzt schon besonders, wenn man eine ganze Staffel nur über dieses Thema macht, dass es jetzt so einmal so was Besonderes ist, aber in Wirklichkeit geht es halt nur um diesen Besonderheitswert, diesen Kuriositätswert, diesen Schauwert. Aber so wirklich, wenn wirklich das wirkliche Anliegen da mehr für mehr Akzeptanz und für mehr Chancengleichheit zu sorgen, das kann ich da jetzt nicht erkennen. Die wirkt eher so, als würden die Kandidatinnen da auch so ein bisschen mit einer Checkliste reingeholt werden. Das ist natürlich immer ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil es kann natürlich für die Leute, die da mitmachen, schon auch was bringen. Aber von der Motivation der Produktion her ist es höchstwahrscheinlich wirklich nur so eine Checkliste gewesen.
Jetzt haben sich das ja fast 3 Millionen ZuschauerInnen angesehen. Der Marktanteil bei den 14- bis 39-Jährigen lag bei fast 40%. Wie erklären Sie sich denen? Glauben Sie, dass der Diversity-Aspekt da eine Rolle gespielt haben könnte?
Das glaube ich allerdings schon. Allein weil es eben dadurch, dass es jetzt zum ersten Mal nach 15 Staffeln ein bisschen anders aufgestellt war. Wir hatten halt ein breiteres Angebot an TeilnehmerInnen und damit eben spricht man auch eine breitere Zielgruppe an. Und gerade die Jüngeren interessieren sich halt schon für Leute, die irgendwie mit einem selbst eher zu tun haben. Und vorher hatte man halt sehr gleichförmige Leute. Jetzt hat man verschiedene Körperformen, Cisgender, Transgender, Leute mit Flucht- und Migrationsgeschichte. Und ich glaube gerade Letzteres, wenn man sich so ein bisschen auch die Kommentare auf den sozialen Medien wie Twitter und Instagram angeguckt hat oder TikTok, waren viele Fan von der Person, die eben aus Syrien geflüchtet worden ist und haben sie als die eigentliche Spitzenkandidatin gesehen. Und ich glaube, da gibt es einfach viel Anknüpfungspunkte von Leuten, die sich da irgendwie selber auch sehen oder die halt auch mal andere Leute irgendwie unter den Gewinnerinnen gesehen möchten.
In Vorbereitung auf dieses Gespräch musste ich an einen Clubhouse-Talk denken. Auf dieser App durfte ich einem Talk zuhören. Da ging es darum, dass Transpersonen, bevor die was mit jemandem haben, bevor da was läuft, dass die nicht sagen wollen, dass sie trans sind, dass sie sich dazu nicht verpflichtet fühlen. Und auf dieser App, wo ja wirklich die unterschiedlichsten Leute zusammenfinden, wie sie es draußen wohl nie tun würden, da gab es dann so Kommentare in diesem Talk, die waren der Meinung, eine Transperson muss das sagen, um beim Gegenüber keinen psychischen Schaden auszulösen. Ja, also das sind so Denkweisen, die erzählt haben, gesamtgesellschaftlich dauert das wohl noch so eine Weile, bis Transpersonen sich sowas nicht mehr anhören müssen und nicht wüst angegangen werden. Also adressiert da Germany's Next Topmodel aus Ihrer Sicht jetzt eher eine Zielgruppe, die, sagen wir mal, mehr auf Höhe der Zeit ist oder bildet die Show was ab, das fällt unter gesamtgesellschaftliche Akzeptanz gestiegen und deswegen kann zum Beispiel auch eine Transfrau teilnehmen und gewinnen?
Also ich glaube nicht, dass da Heidi Klum und ihre Produktionsfirma wirklich an der Gesamtgesellschaft irgendwas liegt, ehrlich gesagt, sondern es zeigt ja schon, dass das immer noch irgendwie was Besonderes ist, dass man das herausstellen muss, dass in fast allen Überschriften diese Eigenschaft so hervorgehoben wird, dass das noch nicht in der Gesellschaft, breiten Gesellschaft als normal angesehen wird. Und wenn man sich die nachfolgenden Kommentare auf den sozialen Medien anguckt, da gibt es so viele ekelhafte Hasskommentare zum Thema Trans. Das ist wirklich nicht schön. Also da sieht man auch, dass dieses in den Mittelpunkt stellen alleine noch nicht viel bringt, was jetzt dieses gesellschaftliche Thema angeht. Und ich glaube, das ist eher ein Trittbrettfahren, ein Ausnutzen von aktuellen Debatten und Themen, weil das Thema Transgeschlechtlichkeit halt in den letzten Jahren oder generell Gender ist halt viel in den Vordergrund gerückt worden. Es wurde jetzt auch gerade vor einer Woche über ein neues Gesetz im Bundestag abgestimmt. Das ist einfach gerade sehr in. Und da wollte, glaube ich, einfach diese Show auch mit aufspringen und wieder genau die Siegerinnen dann gekürt werden, ist ja sowieso sehr undurchsichtig. Dieses Mal war ja Heidi Klum alleinige Jurorin anscheinend und hatte da niemanden mehr als Gastjurymitglied dabei. Und das ist für mich alles reines marketingtechnisches Palaver, aber hat mit wirklichem Fortschrittsdenken, glaube ich, nichts zu tun. Das wird sich aber so wirklich wahrscheinlich dann zeigen, wie es in den nächsten Staffeln aussieht, die es ja wahrscheinlich geben wird. Wenn da plötzlich dann wieder alles wie vorher ist, dann sieht man erst recht, dass das wahrscheinlich nur für die Quote war und nicht wirklich ein Anliegen.
Germany's Next Topmodel goes diversity, maybe, aber eigentlich eher not for the moment. Darüber habe ich mit Journalistin Lara Keilbart gesprochen im Deutschlandfunk Kultur. Danke.
Danke.
Im Jahr 1975, da hat unser Gast, den Sie gleich hören, eine der größten Zäsuren seines Lebens erlebt. Er hat sein Heimatland verlassen müssen mit 11. Aber er hat was mitgenommen, was nach Zuhause klingt, nämlich seine Langhalslaute. Die ist seinen Weg mitgegangen von der Türkei nach Deutschland, nach Bremerhaven. Und die Musik, die ist für Atta Janani, der als Gastarbeiterkind hierher gekommen ist, immer wichtig gewesen im Leben. Auch um zu verarbeiten, was dieser Wechsel und dieses GastarbeiterInnenleben mit ihm gemacht haben.
Stell dir einmal vor, du wärst in einem fremden Land zu Gast. Stell dir einmal vor, du fühltest, dass du keine Freunde hast. Wärst nur geduldet, ganz unverschuldet. Wärst nur geduldet, ganz unverschuldet. Wie sieht denn dein Leben aus? Wie sieht denn dein Leben aus?
Das ist Stell dir einmal vor aus Atta Jananis Debütalbum. Das heißt Warte, mein Land, warte. Und das ist etwa nicht schon in den 80ern erschienen, sondern jetzt. Hallo, Herr Janani.
Hallo.
Warum erst jetzt?
Es hat sich so ergeben. Also ich weiß auch nicht. Die Lieder sind aus den Ende 70er und 80er Jahren. Nach ein paar Fernsehauftritten hat sich da nicht viel gespielt und die Musik, die Klänge, orientalische Klänge, war zu fremd für die deutschen Ohren.
Wir hören nicht nur deutschsprachige Songs in diesem Album, sondern auch türkischsprachige wie Özlemim War.
Özlemim War, Özlemim War, benim yare Özlemim War, ne aradı ne de sordu.
Özlemim War, ich vermisse, ein Song, der wie die anderen ja nicht erst vor ein paar Wochen entstanden ist, sondern wann und in welcher Situation für Sie?
Özlemim War ist ein Sehnsuchtlied zu einem Geliebten. Also den Namen brauchen wir nicht zu sagen. Ist ein Liebeslied. Ist erschienen 2001 oder 2002 in der Türkei, aber nicht hier in Deutschland. Deutsche Freunde ist geschrieben worden 78. Ich hatte mal eine Hochzeitskapelle gehabt. Ich erzähle mal jetzt auch. Unter den Gästen befand sich zwischendurch mal auch deutsche Familien. Ich gehe davon aus, entweder Arbeitskollegen oder die Nachbarschaften waren es gewesen. Und nach dem Auftritt kam ein Paar zu mir. Das war ein Jugendlicher, also ja, um die 25 bis 30. Der kam: Atta, wir haben sehr gut beobachtet, wo du angefangen hast, spielen und zu singen. Da waren die Leute alle ganz traurig und ganz bedenklich. Worum geht es denn in deinen Texten? Da habe ich gesagt, also es geht um Sehnsucht nach Heimat und wie sie auch hier in den deutschen Arbeitsplätzen behandelt werden von den Deutschen. Da sagte er: warum schreibst du das nicht in Deutsch? Also das war schon der erste Punkt, wo ich überlegt hatte. Nach ein paar Tagen kam zufälligerweise mal ein Metallheft in meinem Hand. Da stand: Arbeitskräfte gerufen, Menschen gekommen. Also diese Stadt hat mich irgendwie zu sich gezogen. Ich habe dann nachgeforscht, von wem das Zitat war. Dann bin ich auf Max Frisch gekommen. Also der hat es sehr gut beschrieben. Und das war dann auch der Ausgangspunkt bei Deutsche Freunde.
Sie haben über damalige Reaktionen erzählt, den Deutschen sei ihre Musik zu orientalisch gewesen, was mich ja aber noch mehr beschäftigt hat, dass die Türken sie ausgelacht hätten. Dabei haben Sie doch das beschrieben, was viele GastarbeiterInnen und ihre Kinder beschäftigt hat. Wie erklären Sie sich denn dieses Auslachen?
Ich bin mir sicher, also wenn die den Text auch verstanden hätten, hätten die mich auch zugehört. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Nur wegen der Sprachmangel haben die mich nicht verstanden und nur ausgelacht. Und das war's.
Sie haben ja nach 22 Jahren in Deutschland die Staatsbürgerschaft bekommen. 1997 ist das gewesen.
Ja.
Wie lange ist das, was Sie besingen, Sehnsucht nach Zuhause, Sehnsucht danach dazuzugehören und nicht nur geduldet zu sein, wie lange ist das für Sie ein Lebensthema gewesen, oder ist es das noch?
Das ist immer noch. Also wo ich anfing, hier Deutsch zu lernen, da hatte ich schon mal einige Sachen, beziehungsweise ich habe mal bis 78 in Bremerhaven gewohnt. Da war alles okay. Da hatte ich auch von ausländerfeindlichen Sprüchen so gar nicht bemerkt und auch nicht gesehen. Also damals war diese Nazi-Szene nicht so aktuell wie jetzt. Ich bin der Meinung, die Nazis, die sind noch extremer geworden. Also vorher waren die damals, beziehungsweise waren die nicht so aggressiv, jetzt sind die noch aggressiver geworden. Und wir haben den Fall Solingen gehabt, Mölln gehabt oder Nagelbombenattentat. Kolbstraße, Köln oder letztes Jahr Hanau den Fall gehabt. Also die sind noch aggressiver geworden. Die Polizei also geht auch nicht richtig an die Sache rein, denke ich mal. Weil so weit würden die auch nicht kommen, glaube ich, wenn die einige Sachen mal auch gesehen hätten.
Das heißt, wenn wir über Ausgrenzung und Rassismus sprechen, dann ist das für Sie heute heftiger als in der Zeit, als Sie die kritischen Songs geschrieben haben in den 70ern und 80ern.
Ja, genau. Die sind, ist noch heftiger geworden, auf jeden Fall.
Was denken Sie, macht Ihre Musik heute aktuell?
Weil die gleiche Thematik von damals immer noch da ist. Oder da sind, weil die Problematik immer noch da sind.
Ist die Langhalslaute eigentlich noch aktuell, die Sie damals mitgenommen haben? Haben Sie die noch?
Nee, den nicht. Den hat der Vater kaputt gemacht. Der wollte nicht, dass ich Musik mache. Und dann habe ich einen neuen gekauft. Das war es. Also ich habe einen neuen. Ich habe sogar mehrere zu Hause.
Atta Janani, vielen Dank.
Bitte sehr.
Wir haben über sein Debütalbum gesprochen im Deutschlandfunk Kultur, das er jetzt mit 57 Jahren erleben darf, mit Songs und Gefühlen drauf, die viel erzählen aus der Gastarbeitersohn-Perspektive. Und wir hören noch was aus dem Song, der so heißt wie das Album: Warte, mein Land, warte.
Warte, mein Land, warte, bis ich wiederkomm. Denn auch in der Fremde bleib ich dein Sohn. Warte, mein Land, warte, bis ich wiederkomm. Denn auch in der Fremde bleib ich dein Sohn. Abends, wenn ich schlafe, seh ich dich im Traum. Abends, wenn ich schlafe, seh ich dich im Traum. Denn die Sehnsucht schlug im Herzen Wurzeln wie ein Baum. Warte, mein Land, warte. warte, warte, mein Land, warte, warte, mein Land, warte, bis ich bei dir bin.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen von Susanne Balthasar.
In Hongkong ist Jimmy Lai, der Gründer der regierungskritischen Zeitung Apple Daily, erneut wegen seiner Rolle bei den Protesten gegen die Regierung verurteilt worden. Ruth Kirchner.
Jimmy Lai wurde zu weiteren 14 Monaten Gefängnis verurteilt. Damit verlängert sich die Haft des 73-Jährigen auf insgesamt 20 Monate. Seine Mitangeklagten, darunter weitere prominente Vertreter der Hongkonger Demokratiebewegung, erhielten Haftstrafen von bis zu 18 Monaten. Das Gericht verurteilte sie wegen der Teilnahme an einer nicht genehmigten Demonstration am chinesischen Nationalfeiertag im Oktober 2019. Damals hatte es in Hongkong monatelange Massenproteste gegen die Hongkonger Regierung, den wachsenden Einfluss der Führung in Peking und für mehr Demokratie gegeben.
Gegen den 73-jährigen Multimillionär Jimmy Lai wird außerdem wegen Verstößen gegen ein Sicherheitsgesetz ermittelt. In Mexiko wollen nicht weiße Filmstars mit einer Kampagne in sozialen Netzwerken für Respekt und Vielfalt im eigenen Land werben. Schauspieler und Schauspielerinnen veröffentlichen seit Tagen Fotos von sich selbst mit dem Hashtag Powder Prieto, also dunkle Kraft. Mit dabei ist auch die indigene Yalitza Aparicio, die für ihre Darstellung in dem Film Roma für einen Oscar nominiert war. Der Plattform Racismo MX zufolge hat die Mehrheit der Mexikaner dunkle Haut. Viele würden aber diskriminiert. Das britisch-deutsche Theaterkollektiv Gob Squad ist mit dem Friedrich-Luft-Preis geehrt worden. Damit wird ihr Stück Show Me a Good Time als beste Berliner und Potsdamer Aufführung des Jahres 2020 ausgezeichnet. Besonders der Umgang der Gruppe mit der Corona-Pandemie habe beeindruckt, sagte Jurymitglied und Deutschlandfunk Kultur Theaterredakteurin Susanne Burkhardt.
Ja, uns als Jury hat besonders überzeugt, dass die Performerinnen schon ziemlich bald nach dem ersten Lockdown so ein Format entwickelt haben, das die Leerstellen füllen sollte, die das pandemiebedingt abwesende Theater hinterlassen hat. Sie haben also ganz direkt auf die neue Situation reagiert und sind in so eine hybride Kontaktaufnahme zu den Menschen außerhalb der Theaterräume getreten, also an Dönerbuden, an Flughäfen oder auf der Straße und haben sich dann mit den Menschen und mit einer Person im Theater über Kameras und Livestream verbunden.
Sagte Susanne Burkhardt im Deutschlandfunk Kultur. Der Friedrich-Luft-Preis ist mit 7.500 Euro dotiert und wird erstmals von der Berliner Morgenpost und Deutschlandfunk Kultur gemeinsam verliehen. Mit den Theaterstücken und Musicals des New Yorker Broadway kommen nach der Corona-Pause auch die Tony Awards zurück. Die Theaterpreise, die im vergangenen Jahr wegen der Pandemie nicht verliehen wurden, sollen bei einer Gala am 26. September wieder vergeben werden, teilten die Organisatoren mit. Die Theater des Broadway sind wegen der Pandemie seit März 2020 größtenteils geschlossen. Ab dem 14. September dürfen die Säle aber wieder mit einer Kapazität von 100% genutzt werden.
Warten auf die erste Sendung, in der das Wort Corona nicht mehr vorkommt. Diese ist es noch nicht, denn Corona, da ist es. Corona plättet viele, aber die Gaming-Branche bläht es förmlich auf. Ja? Umsatzplus in Deutschland 2020 im Vergleich zum Vorjahr 32% gleich 8,5 Milliarden Euro. Wie dieses Geld zustande kommt und mit welchen Strategien, das analysiert Tobias Nowak.
Am einen Ende des Monetarisierungsspektrums steht das klassische Modell. Für ein klar definiertes Produkt zahlen Kunden einen ebenso klar definierten Preis. Premium nennt man in der Games-Branche dieses Geschäftsmodell.
Für mich war der Vollpreistitel immer so ein Buch, eine Geschichte, die ich anfange und die ich auch zu Ende lesen kann. Das hat den Vorteil, je nachdem, wie beschäftigt man ist, dass man auch zu einem Ende kommen kann. Das heißt, man hat ein Stück und weiß, was man bekommt.
Jennifer Pankratz ist Game Designerin und Autorin bei Piranha Bytes, einer Entwicklerfirma in Essen. Seit Jahrzehnten begeistert Piranha Bytes ein bestimmtes Klientel mit den traditionell angelegten Fantasy-Rollenspielreihen Gothic, Risen und zuletzt Elex. Das Geschäftsmodell ist auch traditionell.
Wir sind wirklich reine Entwickler und gehören zu dem Publisher THQ Nordic. Und die haben ein Budget für uns und davon wird quasi unsere Arbeitskraft bezahlt, die nachher, wenn das Spiel verkauft wird, das dauert ja so ein paar Jahre, bis so ein großes Vollpreistitelspiel im Open-World-Rollenspielsegment mal fertig ist, dann noch wieder einspielt. Das funktioniert tatsächlich seit über 20 Jahren sehr gut.
Am anderen Ende des Monetarisierungsspektrums locken die Free-to-Play-Spiele, gerne auch Freemium-Games genannt. Dieses Modell existiert seit den 90er Jahren, hatte seinen Durchbruch aber erst, als Apple 2009 In-App-Purchases, also Käufe innerhalb von Apps, einführte. Hendrik Klintwort, CEO und Mitbegründer der Hamburger Firma InnoGames.
Es hat dann doch ganz deutlich den Markt verändert, weil man dem Spieler erstmal eine Chance geben kann, dass er ein Spiel ausprobieren kann. Die meisten zahlen nicht, das ist richtig, aber einige zahlen dann auch dabei. Und die Hürde, ein Spiel auszuprobieren, gerade auf Mobile, ist sehr viel geringer dann.
Die Tatsache, dass letztes Jahr weltweit über 50 Milliarden Game-Apps heruntergeladen wurden, veranschaulicht das deutlich. Handynutzer probieren viele Spiele aus und was nicht gefällt, wird wieder gelöscht. Die hohe Kunst ist es, die Spielerinnen und Spieler möglichst lange in einem Free-to-Play-Spiel zu halten.
Wir haben Spieler über 5 Jahre definitiv, die Forge of Empires spielen. Und unser allererstes Spiel, Die Stämme, ist auch nach 17 Jahren jetzt noch sehr erfolgreich am Markt. 18 Jahren mittlerweile. Von daher ist es möglich, ein Spiel so lange, wenn man es immer weiterentwickelt, also wirklich als Service versteht, dann kann man ein Spiel auch wirklich über viele Dekaden betreiben.
Games as a Service ist die Zauberformel, an der sich inzwischen weite Teile der Spielbranche ausrichten. Ein Game ist heutzutage nur noch selten ein Produkt mit festem Preis. Vielmehr ist ein Spiel eine meist kostenfreie Dienstleistung. Verdienen können die Spielentwickler vor allem über sogenannte Mikrotransaktionen, wenn Spieler Geld zahlen, zum Beispiel für
Beschleunigung von Aktivitäten in Spielen, besondere Sachen, an die man sonst über andere Wege nur rankommt, dann bestimmte Gegenstände, bestimmte Gebäude in unseren Spielen zum Beispiel.
Andere Beispiele sind etwa schicke Lackierungen für die Wagen im Autoballspiel Rocket League oder, inzwischen fast berüchtigt, die virtuellen Klamotten oder Tanzmoves im Comic-Shooter Fortnite.
Und das hat sich dann im Laufe der Zeit auch durchgesetzt als Modell. In-App-Purchases ist so viel erfolgreicher als Spiele, die mit einem Premiumpreis starten.
Ja, sehr viel erfolgreicher. Laut Branchenverband Game gaben die Deutschen 2020 über 3 Milliarden Euro für solche Ingame-Käufe aus, für den Erwerb von Vollpreisspielen nur etwa ein Drittel dieser Summe. Und laut Hendrik Klintwort geben gerade mal 10% der Spielenden überhaupt Geld in Games aus.
Spieler, die jetzt Centbeträge im Monat ausgeben, das ist aus Entwicklersicht natürlich jetzt auch hilfreich und alle Spieler sind wichtig, um eine gesunde Spielerbasis zu erreichen. Aber dann, wenn die Spieler zweistellige Eurobeträge ausgeben, beispielsweise 40 Euro in einigen der Spiele im Schnitt, dann ist es natürlich sehr interessant.
Neben Vollpreis und Mikrotransaktionen gibt es noch viele andere Wege, Games zu finanzieren, etwa über Werbung, Abonnements, Season-Pässe oder auch Crowdfunding. Das führt nicht nur zu wirtschaftlichen, sondern auch ethischen und juristischen Debatten, zum Beispiel um Spielsucht oder Glücksspielelemente, Stichwort Lootboxes, also die ständige Suche nach der Schatzkiste und der nächsten besseren Belohnung. Für die kulturelle Zukunft des Mediums wird entscheidend sein, ob die wachsende Bedeutung von Games as a Service die inhaltliche Struktur von Spielen verändern wird. Denn wenn aus wirtschaftlichen Gründen alle Spiele wie Fortnite aussehen, wird es für Kunstwerke wie The Last of Us eng.
Das wollen wir nicht.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Wenn Sie eine gute Nachricht für mich haben, sprechen Sie bitte nach dem Signal.
Waren Sie schon einmal in Sansibar? Dort ist das Leben ach so wunderbar. In Sansibar singen noch die Katzen mit hoch erhobenen Tatzen ein Lied vom Strand in Tanganyika bei Sansibar. Und unter diesem Mond schlief schon der König von Addis Bebebebebebeba. Waren Sie schon einmal in Sansibar?
Ja, Herr A., als Architekt haben Sie einen guten Stand in diesem Land. Sie stellen sich einfach hin und sagen Sätze wie: Ich liebe Mies van der Rohe oder ich hasse Goethe.
Ja. Also in den Restaurants bekomme ich immer den besten Platz. Und wie alle Männer, die Türme bauen, gelte ich auf der ganzen Welt als Sexsymbol. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wäre ich manchmal lieber der Massenmörder von nebenan. vor dem man schreiend davonlaufen muss, als ständig der zu sein, der in China erdbebensichere Wolkenkratzer baut, die Zehntausenden von Chinesen ein neues Zuhause geben.
Geheimnisvoller Hype, ja, um eine Serie. Sowas funktioniert, dachte ich, doch eigentlich dann ganz gut, wenn es um eine Serie geht, die man schon kennt. Ja? Denken wir an Game of Thrones zum Beispiel und die Wer stirbt wohl als nächstes fragen. Ich meine, da wird ja jeder kleine Infoschnipsel vorab ganz genau analysiert und ich kenne Leute, die sind selbst 1000 Tode gestorben, wenn ihnen jemand vorher verraten hat, wer da stirbt. Amazon Prime versucht jetzt gerade was ganz anderes, nämlich einen Hype zu machen um eine Serie, die noch keiner kennt. Es geht um eine Teenie-Serie. Mysteriöse Trailer, Sperrfrist für Kritiken, also vor Zeitpunkt XY nicht berichten dürften und das weltweit. Aber jetzt ist es soweit. Es darf berichtet werden über diese Serie, die heißt Panic. Anna Wollner hat die gesehen. Hallo.
Hallo.
Dass wir hier miteinander reden dürfen, ja. Großartig. Also das schien ja gar nicht greifbar zu sein, ja, bei diesem Hype, dem wir vielleicht mal nüchtern begegnen mit so ein paar Eckdaten. 10 einstündige Folgen gibt es. Worum geht's eigentlich?
Ja, die Serie spielt in einer Kleinstadt in Texas, in Carp, und das ist genauso trist, wie es klingt. Und hat eigentlich ja dieses klassische Highschool-Abschlussjahrgangssetting. Es liegt so eine Aufbruchstimmung in der Luft. Nur bricht hier nicht wirklich jemand auf, denn dafür bräuchte man Geld und Colleges sind in den USA bekanntlich sehr teuer.
In jeder Kleinstadt gibt es ein Geheimnis. In unserer gibt es ein Spiel. Wer verliert, bleibt hier, wo Verlieren das ist, was die Leute am besten können. Wer gewinnt, geht irgendwo anders hin. Und woanders ist der einzige Ort, der dir was bringt, wenn du aus Carp in Texas kommst.
Die Hauptfigur ist Heather. Die kommt aus einer White-Trash-Familie. Die Mutter investiert das wenige Geld lieber in Alkohol, Zigaretten und andere Drogen. Heather würde gerne weg, weiß aber, dass dieser Gedanke utopisch ist, denn sie hat neben der Highschool mehrere Nebenjobs, kümmert sich, beziehungsweise man kann fast schon sagen, kümmert sich alleine und erzieht ihre kleine Schwester. Sie hat ordentlich was gespart, das könnte ein Anfang sein. Und es könnte relativ schnell relativ viel mehr werden, denn in dieser Stadt wird schon gefühlt seit einer Ewigkeit im Abschlussjahrgang ein verbotenes Spiel von Generation zu Generation weitergetragen. Und der Jackpot in diesem Jahr ist höher als sonst, etwas über $50.000. Und das ist für Heather verdammt viel Geld.
Ich glaube, jetzt muss man fragen, was das für ein Spiel ist, ne?
Ja, das Spiel heißt genauso wie die Serie, nämlich Panic, und spielt mit den Urängsten der TeilnehmerInnen.
Jedes Jahr gibt es neue Kandidaten, neue Aufgaben, neue Punktrichter. Aber das Spiel hat auch Schattenseiten. Und die kennen wir. Sie wissen, wo sie uns finden. Und dass wir festsitzen. Außer wir spielen.
Ja, die Teilnahme ist freiwillig, aber einmal dabei kommt man nicht mehr raus. Und die erste Challenge zum Beispiel, da müssen sich die TeilnehmerInnen eine Klippe runterstürzen und in einen See springen. Die Klippe ist ziemlich hoch, der See ziemlich tief und dunkel. Und das Ganze findet natürlich nachts statt. Man hat eine Fackel in der Hand. Also auf den ersten Blick sind das so ganz normale, jugendlich leichtsinnige Mutproben. Allerdings ist im vergangenen Jahr dieses Spiel sehr tragisch ausgegangen, denn 2 KandidatInnen haben es nicht überlebt. 2 Jugendliche sind gestorben. Bei einer Challenge mit verbundenen Augen über eine vielbefahrene Straße zu laufen, beziehungsweise der andere hat russisch Roulette gespielt und die Kugel war leider drin. Es ist ein Spiel, das von den Erwachsenen natürlich verboten ist. Die Polizei versucht zu intervenieren und von Einsatz zu Einsatz die Koordinaten von dieser Challenges zu bekommen. Die kriegen die Jugendlichen über geheime Botschaften und die müssen natürlich erstmal entschlüsselt werden. Die Polizei versucht das zu unterbinden und je mehr Teenager ausscheiden, je kleiner der KandidatInnenkreis wird, desto ausgewählter und persönlicher sind auch die Mutproben, die dann auch immer wieder mit den Ängsten der Jugendlichen spielen.
Welche Ängste?
Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Heather, die hat nicht nur Höhen- und Platzangst, sie hat auch Zukunftsängste. Und es gibt auch tatsächlich vor den Folgen, ähnlich wie bei Tote Mädchen lügen nicht, Triggerwarnungen, dass man hier bloß nichts nachmachen soll, da das alles natürlich rein fiktiv ist. Und das haut schon in eine Kerbe. Angst, die Jugendliche beschäftigt, also Verlustängste. Bei einer Challenge müssen sie in ein Farmhaus einbrechen und mit einem Selfie beweisen, dass sie da waren. Die erste Folge ist das auch, in der tatsächlich dann Schüsse fallen. Und dadurch, dass das Spiel von Leuten gesteuert wird, die von den Jugendlichen nicht gekannt werden, kommt noch so eine gruselige Mystery-Komponente dazu. Denn natürlich findet hier sehr viel Nacht statt, weil das ja einfach auch alles verboten ist.
Das wenige Audiomaterial, was mir bisher zu der Serie vorliegt, klang für mich etwas aufgeblasen. Vielleicht täuscht das aber auch total. Also funktioniert dieses Konzept? Ist das eine spannende Serie?
Nee, du hast da eigentlich durch den Trailer den richtigen Eindruck bekommen. Also ich habe 6 Folgen gebraucht, um endlich mal reingefunden haben zu in die Serie. Und das ist natürlich ein Todesstoß für eine 10-teilige Serie. Die Figuren sind wandelnde Klischees. Also dieser Topos Highschool-Film oder Highschool-Serie ist aufgedröselt in die bekannten Einzelteile. Heather, die ist nicht unbeliebt, aber auch keine Cheerleader-Schönheit. Es gibt einen verwegenen Gegenspieler, Dodge, ihre besten Freunde, die sämtliche Gefühlslagen einmal durchmachen, den sprücheklopfenden Aufreißer, der das Herz am Ende aber doch am rechten Fleck hat. Da bietet Panic überhaupt nichts Neues. Das ist nahezu Arbeitsverweigerung der Autorin Lauren Oliver, die nicht nur die Romanvorlage, sondern auch das Drehbuch selbst geschrieben hat, hier also die Finger sehr auf ihrem eigenen Werk gehabt hat und nichts aus der Hand gegeben hat. Es ist Kleinstadtleben. Ja, wir haben dann auch noch diese trottelige, hilflose Polizei, die immer den entscheidenden Schritt zu spät kommt, obwohl da hunderte feiernde Jugendliche auf einem Acker stehen und die Spielenden anheizen. Das hatte für mich überhaupt nichts Organisches, sondern am Ende leider sehr, sehr konstruiert.
Wer es trotzdem sehen mag, alle 10 Folgen Panic sind ab heute auf Amazon Prime zu sehen. Anna Wollner, vielen, vielen Dank für die Besprechung hier.